Wir möchten alle herzlich willkommen heißen, die heute Nachmittag zuhören und mit uns zusammen sind während dem Gottesdienst. Wir wollen mit Gebet eröffnen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe und Treue uns gegenüber. Und wir danken dir, dass du uns rufst, dass du nahe zu uns kommst, uns persönlich rufst, so wie du Adam bei Namen gerufen hast. Wir haben das nicht verdient. Das ist alles nur durch deine Gnade und Barmherzigkeit, dass wir das erleben dürfen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, bitte, ruf uns wieder an. Bitte, Herr, rede zu uns, auch heute Nachmittag. Und schenke jedem Einzelnen von uns ein Ohr, das hören kann, das deine Stimme hört. Und auch ein weiches, offenes, empfängliches Herz, das anzunehmen, was du sagst, und darauf zu reagieren. Wir möchten nicht danach sehnen, das hören, was wir hören wollen, sondern, Herr, wir möchten das annehmen, was du zu sagen hast, nicht, was wir hören wollen. Bitte segne nun diese Stunde zu deiner Ehre. Amen. So wie wir schon gebetet haben, wollen wir Gott einfach nochmal zusammen danken für seine Gnade, dass er mit uns gesprochen hat. Und es ist unser Wunsch, dass er wieder zu uns spricht. Bevor Bruder Kumalo mit uns sprechen wird, wollen wir der DeWitt-Familie eine Gelegenheit geben. Sie sind von Virginia, für uns ein Lied zu singen. Danke.
Ekan mein Gott,
Wir danken Gott für die Familie, die für uns gesungen hat, die Devet-Familie. Und dann wollen wir Gott auch von Herzen danken für die wunderbaren Gelegenheiten, die er uns schenkt, Gottes Wort zu hören. Es ist so schön, dass wir einander helfen können. Und als Eltern ist das wertvoll für uns, dass wir sein Wort hören dürfen. Unser Text ist ja im ersten Buch Mose. Zuerst 1. Mose 3, Vers 5. Und dann noch aus einer Stelle, eine Stelle vom Epheserbrief. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Und dann Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Und jetzt Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Gewänder von Fellen und bekleidete sie. Und jetzt Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Dann Vers 28. So sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Und dann Vers 33. Doch auch ihr, ja, Jeder liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Zu Beginn möchte ich einfach sagen, Gottes Wort ist für uns da, um uns zu lehren und uns zurechtzuhelfen, wo wir verkehrt gegangen sind. In den vergangenen Tagen haben wir viel über Adam gehört. Und auch hier in dem Text, den wir eben gelesen haben, steht viel über Adam. Und wir haben jetzt gerade gelesen, wie die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau sein soll, wie sie einander behandeln, miteinander umgehen sollen. Aber die große Frage war von Anfang an, Adam, wo bist du? Es hieß nicht Eva, wo bist du? Sondern Adam, wo bist du? Gott hat mit Adam gesprochen. Er hat ihn aufgesucht im Garten Eden. Und ganz am Anfang hat Gott Adam instruiert, wie er leben soll im Garten Eden, im Paradies, wie er sich verhalten soll. Eine andere Frage, die wir uns hier stellen können, ist die: Mann, Ehemann, wo bist du? Mann, bist du an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat? Gott hat den Mann zuerst in den Garten Eden gesetzt. Und ich glaube, dass als Gott in den Garten Eden schaute, dann hat er zuerst Adam angeschaut, ihn gesucht und danach Eva. So wie Gott Adam zuerst kreiert hat, hat er ihm Eva als Frau gegeben zur Hilfe. Und er wusste, da wo er Adam findet, wird auch Eva sein. Und Gott hatte dieses Vertrauen und glaubte, dass wenn er den Mann findet und im Leben des Mannes wirken kann, dann wird der Rest der Familie ihm folgen, die Frau und die Kinder. Im Epheserbrief haben wir gelesen, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Er ist verantwortlich für die Familie. Er muss sie führen und leiten. Er ist wie ein Vorsteher, ein Leiter. Er soll die Familie beschützen, bewahren. Er ist das Haupt, der vorangehen und leiten soll, so wie eine Lokomotive, die Wagen hinter sich zieht. so wie der Mann der Leiter der Familie ist und der den Weg zeigt, soll die Frau ihm beistehen in seiner Aufgabe, ihm eine Gehilfin sein. Ich möchte das wiederholen. Und so steht's in Gottes Wort. Der Mann ist das Haupt der Familie und das Haupt des Haushaltes. Da gibt's nicht 50-50%. Da wird nichts geteilt. 50% Frau, 50% Mann. Nein, die Bibel drückt das ganz klar aus, dass der Mann das Haupt der Familie, des Hauses ist. Er ist das Haupt der Frau und der Kinder. Und nicht die Frau. Also der Mann hat die Verantwortung, dass er vorausgehen muss, den Weg zeigen muss. Denen, die ihm folgen, zeigen, wo es lang geht, wie Sachen getan werden. Und er muss die Leitung, die Führung übernehmen. Und die Frau soll ihm in seiner Aufgabe helfen, soll ihn unterstützen. Und sie soll ihn ermutigen und sagen, komm, Vater, Mann, komm, wir gehen, komm, lass uns gehen. Komm, wir gehen vorwärts. Und dann zieht sie somit auch die Kinder mit. So unterstützt die Frau den Mann am besten. Und die Bibel beschreibt die Frau auch ganz klar als das schwächere Geschlecht, das schwächere Gefäß. Und darum muss der Mann der Frau helfen. Die Frau in ihrer Art und wie sie geschaffen ist, ist schwächer als der Mann. Und das möchte ich wiederholen. Da ist in dieser Angelegenheit nicht Machtverteilung 50-50. Nein, hier gibt es keine Gleichberechtigung. Der Mann ist das Haupt, die Frau soll ihn helfen, ihn unterstützen, ihm beistehen in seiner Aufgabe. Es gibt nicht gleiche Rechte hier, Gleichberechtigung. Und der Mann muss das lernen von Christus selber. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, muss der Mann von ihm lernen, wie er seine Familie leiten soll. Und so wie im Garten Eden, immer wenn Gott kam und einen Besuch abstattete im Garten Eden, dann hat Gott Adam gelehrt, von dem Baum sollst du nicht essen. Er hat ihm genau gesagt, wie er leben und sich verhalten soll. So wie wir gehört haben, als Eva gebaut wurde, da hat Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Und dann hat er eine Operation an ihm vollzogen. Das haben wir gestern Abend von Pfarrer Stegen im Gottesdienst gelernt und von ihm gehört. Gott hat Adam kreiert, aber Eva hat er aufgebaut. Adam, der Mann, ist vollkommen und Eva ist aus der Rippe vom Mann gebaut worden. Nun, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr euer Familienleben überprüft, wie sieht's bei euch aus? Könnte es sein, dass bei euch zu Hause Gleichberechtigung herrscht, also 50-50? Und habt ihr darum vielleicht Schwierigkeiten und Unruhe in der Familie und Spannungen? Könnte es sein, dass das der Grund ist, warum so viele Frauen verletzt werden von Männern und unter ihren Männern leiden? Ich sage nicht, es ist so, ich sage, es könnte sein. Denn Frauen wird ja heute vorgemacht und sie werden gelehrt, dass sie dem Mann gleichgestellt sind, dass da Gleichberechtigung herrscht, 50-50. Und die Frau, die nimmt das an und sagt, ja, es ist 50-50, aber wir wissen doch, dass die Frau das schwächere Geschlecht ist. Und trotzdem sagt sie, ich muss auch 50% haben. Und der Mann, so wie er ist, geschaffen ist, der sagt dann, ich kann das nicht annehmen. 50-50, nein, ich bin der Mann, ich habe die Verantwortung. Und ich muss der Familie vorstellen, ich muss sie führen. Und das führt dann zu gewaltigen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, Spannungen. Und weil der Mann die 100% will, kämpft er mit der Frau. Und sie nimmt dann einen Anwalt und kämpft mit ihm vor Gericht, weil sie ihre 50% haben will, so wie es in der Welt heutzutage gelehrt wird. Und darum geht alles in die Brüche in der Familie. Und ich glaube, dass diese Sache von 50-50 kommt aus der Hölle. Das hat der Teufel in die Welt gebracht. Diese Ideologie, dass Menschen gleichberechtigt sind, sind alle gleich. Jedem gehören 50%. Gottes Wort lehrt uns, dass der Mann seine Frau lieben muss. Er muss sie unterstützen. Und er muss sie führen und ihr den Weg zeigen, nicht sie verletzen. Und so wie wir in diesen Tagen gelesen haben, die Frau ist vom Mann geschaffen, aus ihm gebaut worden. Nun, wie kann eine Frau nun ihren Mann so verletzen und schlecht behandeln? Sie ist doch von ihm gemacht. Sie müsste ihn schützen und ihm beistehen und Ein Mann muss seine Frau lieben, sie respektieren und gut zu ihr schauen. Und wenn dem Ehepaar Kinder geschenkt worden sind, muss er genauso mit den Kindern umgehen. Und wenn man über das Thema Familie nachdenkt, kann man sich fragen, was ist überhaupt eine Familie? Was ist die Definition? Es ist ein Vater, eine Mutter und Kinder und vielleicht sind da noch Großeltern, wenn sie noch leben, Großvater und Großmutter. Nicht ein junger Mann und eine junge Frau sind eine Familie, nein. Ein Vater, ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau. Und die im Ehestand sind und wenn sie gesegnet sind mit Nachwuchs, dann gehören die Kinder dazu. Und ich möchte sagen, gesegnet sein mit Kindern, denn nicht alle sind gesegnet mit Kindern. Einige haben Kinder bekommen, andere nicht. Aber sie sind eine Familie, wenn sie auch nur ein Mann und eine Frau sind, eine Ehe, ein Ehepaar. Leider gibt es das in dieser Welt und in Familien, wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommt, dann wird die Frau dafür verantwortlich gemacht. Sie quälen sie mit hässlichen Ausdrücken, geben ihr Übernamen und das verletzt sie. Das ist nicht recht, das ist unter der Würde. Es ist ganz komisch, sie, die Frau, hat ihre Eltern verlassen und ist mit dem Mann gegangen. Aber jetzt, wo sie keine Kinder kriegen, hat sie die Schuld, wird die Schwiegertochter angeklagt. Es könnte ja auch am Mann liegen, dass sie keine Kinder haben. Ich kenne eine Familie, die haben gut geheiratet, auf eine gute christliche Art und Weise. Und während vielen Jahren bekamen sie keine Kinder. Aber weil sie wussten als Kinder Gottes, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, sind sie zu den Vorgesetzten gegangen, zu den Ältesten und haben um Fürbitte gefragt und haben gesagt, wir bekommen keine Kinder, bitte, könnt ihr mit uns beten, wenn es Gottes Wille ist, dass auch wir Kinder bekommen, diesen Segen erleben dürfen. Und dann hat das Ehepaar erkannt und es war ihnen klar, dass Gott die Ehe geschaffen hat, dass Gott sie zusammengeführt hat und wenn sie keine Kinder bekommen, müssen sie zu Gott gehen, ihrem Schöpfer, und ihn dafür darum bitten. Und nach vielen Jahren tatsächlich haben diese Eltern Kinder bekommen. Und das älteste Mädchen heißt Nomtandaso, das heißt mit Gebet, durch Gebet bekommen. Und sie konnten zu Gott gehen und Gott hat ihnen diese Gabe geschenkt, aber das ist nicht recht, wenn wir Leute bei Namen nennen und beschuldigen, wenn sie keine Kinder bekommen. Ich kenne eine andere Familie, die haben auch jahrelang keine Kinder bekommen, nachdem sie schon verheiratet waren. Und schließlich hat der Mann seine Frau weggeschickt, hat sich von ihr scheiden lassen. Und nachdem die Frau weg musste, hat er eine andere Frau geheiratet, von einer anderen Familie. Und dann hat er noch eine geheiratet. Aber die Frau, die er weggeschickt hat, die hat jetzt 3 Kinder. Und er selber hat noch keine bis zum heutigen Tag. So, Adam, Freunde, versteht das. Kinder sind eine Gabe Gottes und zeigt nicht mit Finger aufeinander. Adam, mach nicht deine Frau dafür verantwortlich, wenn ihr keine Kinder habt. Vielleicht liegt es an dir, dass ihr keine habt. Und wenn du, Adam, nicht am rechten Platz bist, dann wirst du die Frau anklagen und dann wirst du sogar noch Gott anklagen und dafür verantwortlich machen, sagen, es ist die Frau, die du mir gegeben hast. Familien, Christen, verstehen wir doch das ganz klar. Kinder sind eine Gabe Gottes. So wie wir schon erwähnt haben, ist eine Familie ein Vater, eine Frau und Kinder. Und die Eltern sind vereint in der Ehe. Es gibt aber auch Familien, wo es nur Mann und Frau gibt, keine Kinder. Trotzdem sind sie eine Familie, denn sie sind verheiratet. Nun, du als das Haupt der Familie, wenn deine Frau keine Kinder bekommt und Leute sprechen drüber und zeigen mit dem Finger auf dich, dann stopp die Sache, hör dort auf. Nicht, dass Gott zu dir kommen muss und dich fragen, Adam, wo bist du? Ich spreche nun von einer Familie, die auf Christus gebaut worden ist. In der Zeit, in der wir jetzt leben, gibt es kaum mehr eine intakte Familie. Familien verschwinden einfach, gehen in die Brüche und es entstehen nicht viele neue Familien. In dieser Generation jetzt ist das ganz normal, dass man sagt, der Vater von meinem Kind, so. Oder das ist die Mutter vom Kind. Man sagt, die Mutter von meinem Kind. Das ist auch ein Ausdruck, den man hört. Und dann sagt zum Beispiel der eine Teil, die Mutter zum Beispiel, ich gehe zum Vater meines Kindes. Und dann, was ist die Folge davon? Weil es immer weniger Ehepaare gibt, dann kommen mehr die Onkel rein. Und dann hat man ein ganz anderes Vokabular. Und warum sage ich das? Warum erwähne ich das? Kinder, uneheliche Kinder, diese Zahl steigt. Es gibt immer mehr Kinder, die außerhalb von Ehen geboren werden. Solche Kinder wachsen auf und kennen vielleicht ihren Onkel, aber nicht mal ihren eigenen Vater. Und das Kind weiß nicht mal, wer sein Vater ist. Vielleicht hat das Kind den Vater mal auf der Straße getroffen. Man hat gesagt, du, dein Vater ist gerade in der Gegend. Komm, kannst du ihn mal kennenlernen. Und dann trifft das Kind seinen Vater auf der Straße. Jetzt steht zwar ein Mann und hier wird ihm gesagt, das ist dein Vater. Und der Vater kann nicht zu ihm nach Hause kommen. Die Tür ist verschlossen. Und die Kinder leiden darunter. Die fühlen das. Und dann sagt das eine Kind, oh, siehst du, dort ist mein Vater, dort ist mein Vater. Und das andere Kind kennt sowas gar nicht. Es kann nur sagen, dort ist mein Onkel, das ist mein Onkel. Dieses Kind wächst auf mit diesem Schmerz, mit dieser Lücke. Es weiß, das ist mein Onkel, aber es fragt sich, wo ist denn mein Vater? Wo ist er? Wo finde ich ihn? Und dann gibt es auch die Situation, wo ein Kind auf die Welt kommt und dann sagt der Vater, das ist nicht mein Kind. Das Kind ist nicht von mir. Die Frage ist, Adam, wo bist du? Du hast diese Frau und sie beginnt ihren eigenen Kindergarten. Adam, wo bist du denn, dass du die Kontrolle hier übernimmst und Ordnung schaffst? Das ist doch nicht richtig, dass da so ein Durcheinander herrscht, dass Mädchen Kinder bekommen außerhalb der Ehe, immer mehr Kinder bringen sie nach Hause und die jungen Männer machen das Gleiche. Bringen Kinder auf die Welt und es ist ein Durcheinander. Und dann weiß das Kind, also das ist meine Mutter und mein Vater, der hat dort noch ein Kind und dort noch eins und alle wollen nur Sozialhilfen vom Staat. Das ist für viele ein Beweggrund, warum sie Kinder bekommen wollen, weil sie dann vom Staat unterstützt werden. Adam, du als das Haupt der Familie, des Hauses, wenn du siehst, dass solches geschieht in deinem Haus, was tust du? Wo bist du? Wann greifst du ein und schaffst Ordnung und machst einen Schlussstrich unter diesen Zustand, dass das nicht so weitergeht? Und Familien, da ist so ein Durcheinander. Das Mädchen stammt von der Familie, der Mann von der und sie leben einfach zusammen. Beziehungen werden geschlossen, gehen wieder auseinander. Die Kinder haben den Namen der Mutter, aber die Frau hat einen Freund. Und so ist da keine Ordnung. Selbst mit den Nachnamen kommt man gar nicht mehr draus, wer wohin gehört. Und wenn es auch ein solches Durcheinander in deiner Familie gibt, dann möchte ich sagen, jeder Einzelne kann zu Gott kommen, kann zu Jesus Christus kommen, zum Kreuz. Und Gott kann alles neu machen. Er kann dir vergeben und alles neu schaffen. Und vielleicht hast du schon beobachtet, dass der Mann gerne das Haupt sein will. Er will seine Verantwortung wahrnehmen und führen, aber die Frau unterstützt ihn nicht. Und die Frau steht auf der Seite der Kinder. Wenn der Vater die Kinder zurechtweist, dann nimmt sie sie in Schutz. Und so kann nichts aufgebaut werden. Gibt's keinen Friede, keine Ordnung, weil die Frau steht nicht mit dem Mann zusammen. Sie tut ihr eigen Ding. Und wenn der Vater seine Kinder erziehen will und züchtigen will, dann müsste die Frau ihren Mann unterstützen. Aber nein, sie tut immer Wasser aufs Feuer und sagt, nicht so streng, nein, nicht so, sei doch verständnisvoll. Du musst doch den Kindern helfen, aber doch nicht so grob. Ich möchte ein Beispiel machen von der Gegend, wo ich herkomme, aus meiner Umgebung. Es gab eine Hochzeit. Und wie das so ist in der Zulu-Kultur, muss der Mann die Frau kaufen. Er muss Lobola bezahlen für seine Frau, einen Brautpreis. Und da waren also drei Frauen, die verheiratet werden sollten. Und die Männer haben ihren Brautpreis für sie bezahlt. Und dann war da so viel los und man bezahlt den Brautpreis mit Kühen. 11 Kühe kostet eine Frau. Und dann war der Kral zu klein, also der Zaun, das, wo die Kühe eingezäunt sind, da musste man den Kral größer machen, damit alle Kühe Platz hatten. Also 3 mal 11 Kühe sind 33 Kühe. Eine schöne Menge. Und die drei jungen Männer haben das beobachtet. Dass sogar der Kral vergrößert wurde und haben aber nicht begriffen, dass man mehr Häuser bauen müsste, denn jede Frau musste ja ein Zuhause bekommen. Jeder musste ein Haus bauen, wo er mit seiner Familie wohnen konnte. Und dann kommt die Frage, Adam, wo bist du? Wenn du als Mann heiraten willst, dann musst du einen Haushalt gründen. Und dann kommt die Frau zu dir und wohnt bei dir. Das ist der rechte Weg. Aber dieses, was heutzutage geschieht, dass die Mädchen zu Hause bleiben und ein Kind nach dem anderen nach Hause bringen, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Wir müssen zurückkehren zu Gottes Wort. Und darum die Frage, Adam, wo bist du? Nimmst du deine Rolle wahr? Lebst du, wie ein Mann vor Gott leben soll? Ich sage das mit einem zerbrochenen Herzen. Adam, wo bist du? Wenn du aus deinem Versteck herauskommen würdest, zu Gott kommen würdest, dann würde Gott dir helfen können. Dann würde er dich lehren können, dir zeigen, was du tun sollst. In unserer Familie vor vielen Jahren wurde der Brautpreis für meine Schwester bezahlt. Sie haben den vollen Brautpreis für sie bezahlt. 11 Kühe. Und der, der meine Schwester heiraten wollte, der Bräutigam, war da mit seinen Eltern. Und dann sagte unsere Familie zu dem Mann, zum Verlobten: Das gibt's bei uns nicht, dass du kommst und deine Braut besuchst. Ist gut, du hast jetzt den Brautpreis bezahlt, das ist der rechte Weg. Und ihr wartet bis zum Tag der Hochzeit und dann könnt ihr zusammen sein. Wir treffen uns bei der Ziviltrauung. Und die Zeit verging. Wir hörten, dass der Bräutigam, der Verlobte meiner Schwester, in der Gegend war. Aber es war immer noch während der Verlobungszeit. Sie waren noch nicht verheiratet. Zwei meiner Brüder bekamen das zu Ohren. Und dann wollten wir ihn treffen und sagen, wir wollen es auf die rechte Art und Weise tun. Wir wollen einen Termin beim Zivilstandsamt und erst wenn ihr unterschrieben habt, könnt ihr zusammen leben. Und der eine meiner Brüder hat zu ihm gesagt, das war unsere Bedingung, dass du erst kommst, wenn ihr verheiratet seid, dass ihr euch nicht vorher besucht und zusammenlebt. Und mein Bruder hat dann ganz klaren Standpunkt eingenommen und duldete keinen Unsinn und nichts Ungöttliches. Wo gibt es solche Männer? Wo ist der Mann, der sagen kann, so wird's gemacht und nicht anders? Adam, wo bist du? Ich sage nicht, dass man es wie früher machen soll, dass der Mann einen Stock gebraucht oder einen Knüppel, um seine Frau zu erziehen. Das war früher gang und gäbe, dass der Mann das so gemacht hat mit seiner Frau. Aber das meine ich nicht. Die Familien, die ihr Fundament auf Gott gebaut haben, bei denen gelingt's, aber in unserem Land sieht's aus, wie es ist, weil viele ihr Familienleben nicht mehr auf Jesus Christus, dem rechten Fundament, bauen, nicht mehr christlich leben. Gott hat Adam und Eva zusammengeführt. Er hat sie verheiratet, vermählt. Wo sind die Leute, die Gott fürchten und die ihre Familien auf dem rechten Fundament bauen? Nach Gottes Plan, nach seiner Vorschrift, nach seinen Regeln. Wenn die Familie auf dem rechten Fundament gebaut wird, wird sogar die Nachbarschaft dadurch aufgebaut und ermutigt werden. Das hat einen guten, gesunden Einfluss auf andere. Adam, wo bist du? Damit dass deine Familie recht geführt wird, in die rechte Richtung. So wie wir am Anfang gesagt haben, der Mann muss der sein, der die Führung der Familie übernimmt. Er muss dafür sorgen, dass die Familie am Sonntag zum Gottesdienst geht. Er muss die Bibel unter den Arm nehmen und sich nicht dafür schämen. Es ist doch nicht recht, wenn der Mann nur die Frau zum Gottesdienst schickt und die Kinder und er bleibt zu Hause. Das sollte der Vergangenheit angehören, dieses Verhalten. Solange der Mann sagt, ah, die Kirche ist gut für Frauen und Kinder, ich bleibe zu Hause, wird sich auch nichts ändern. Ein Mann muss seine Familie lehren, wie man Gott dient, wie man ihn ehrt und für ihn lebt, wie man ihm folgt. Lehre deine Familie zu beten und in der Bibel zu lesen. Und lehre deine Kinder, wie sie leben sollen, wie ein Junge sich verhält und rein bleibt, wenn er aufwächst, genauso ein Mädchen, wie sie eine Jungfrau bleiben kann. Ein anderes Beispiel, da hat ein Ehepaar geheiratet und wir hörten, dass der Mann seine Frau schlug. Wir konnten das hören, dass der Mann die Frau immer wieder mit seinem Stock schlug. Und wie ist sowas möglich, dass ein Mann seine Frau schlägt, das schwächere Geschöpf, Geschlecht, und sie ist Fleisch von seinem Fleisch und er verletzt sie. Und dann hat ein Mann aus der Nachbarschaft ist dorthin zu Besuch, hat seinen Stock mitgenommen, hat den Mann geschlagen, hat gesagt, sowas kann ich nicht tolerieren, ich kann das nicht, dem nicht zuschauen. Möge der Herr uns helfen, dass Adam an seinem rechten Platz ist, seine Verantwortung übernimmt, die Rolle, die er spielen soll, dass er das tut und genauso die Frau. Dass die Frau sich ihrem Mann unterordnet, sich ihm fügt. Der Mann muss die Frau lieben, die Frau muss den Mann ehren. Und darum gibt es Zank und Streit, weil die Ehepaare sich gegenseitig nicht recht behandeln, nicht göttlich miteinander umgehen. Und darum gibt es so viele Scheidungen und sie suchen sich neue Partner. Alles kann wieder gut werden und wieder aufgebaut, geflickt werden, neu gemacht werden, wenn wir zu Kreuz kommen, zu Gott, zu Jesus. Mir tun alle leid, die nicht Zulu verstehen konnten. Denn einige Sachen kann man so gut auf Zulu ausdrücken, aber es ist schwierig zu übersetzen. Und auf Zulu kann man es vor seinen Augen sehen, was gesagt wird. Mir wurde nur wieder neu klar, wie wir als Menschen uns an Sachen gewöhnen, so leicht an Sachen gewöhnen, die in der Welt geschehen. Wir tun uns so wie anklimatisieren. Aber Gott kann sich nie anklimatisieren an die Welt, die wir kreieren. Wenn es heutzutage so aussieht in der Welt, wie wir jetzt gehört haben, dann schockiert das einen. Das tut weh. Und man merkt, wie man sich einfach an solches gewohnt hat, dass das Gang und Gäbe ist. So wird es gemacht. Und es ist beinahe wie normal geworden. Aber man darf nicht vergessen, dass jede Sünde so schmerzhaft ist wie die erste Sünde, die in dieser Welt begangen worden ist. Unsere Nacktheit, unsere Schande ist ebenso schandhaft vor Gott wie damals bei Adam und Eva. Mögen wir zu ihm kommen, zu Gott kommen, unserem Schöpfer, dass er uns mit seinen Fellen bekleiden kann, dass wir gekleidet werden mit der Gerechtigkeit des Lammes, das für uns geopfert worden ist, damit, wenn er wiederkommt, mit der Umgebung von einer Wolke von Zeugen, wehe uns, wenn wir dann noch in unserem nackten Zustand erfunden werden. Und es nützt uns gar nichts, wenn wir uns selbst rechtfertigen und entschuldigen. Wichtig ist, dass wir Gott ehrlich antworten und uns bekehren. Wir beten zusammen. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass du uns an unsere Nacktheit und Schande erinnert hast. Und Herr, da, wo wir etwas bekennen müssen, dass wir nackt sind, hilf uns, dass wir aufhören, uns vor dir zu verstecken und von dir wegzulaufen. Herr, hilf uns, dass wir zu dir kommen, weil wir das Bedürfnis haben, weil Vergebung zu bekommen, gereinigt zu werden von deinem Blut, neu gemacht. Und wir möchten, dass du dich verherrlichen kannst in unser und durch unser Leben. Und das bitten wir alles, dem wir dir vertrauen, deinem Namen.